Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herrschaften, es ist der Montag, aber natürlich nehmen wir für Dienstag auf. Und der Montag hat ganz früh begonnen, wie ich finde. Für mich ist der Sonntag in den Montag übergegangen, aber sicherlich auch für den Tennispropheten, für Andreas Dürieu. Servus, Andi.
Servus, lieber Freund, und grüß euch. Und ja, genauso hat es sich auch bei mir zugetragen.
Sicherlich ganz viele Dinge, die du gerade aus der Sicht des Tennispropheten, des Mind-Game-Players sagen möchtest. Wo magst du anfangen, bitte?
Naja, es hat sich auch bei mir genauso zugetragen, und ich darf sagen, wenn ich davon ausgehe, dass wir jetzt wahrscheinlich das US Open nachbesprechen, ich habe das Ärgste befürchtet und bin reichlich entlohnt oder belohnt worden, je nachdem, wie man es will.
Das heißt, du hast vor dem Finale schon 2,50 Euro auf einen Sieger Medvedev gesetzt?
Nein, das nicht, sondern ich spreche eher von der Gesamtkonstellation, weil ohne Rafa und ohne Roger war das für mich also eigentlich eine sehr langweilige Angelegenheit im Vorhinein, und es hat sich dann das doch das Gegenteil davon entpuppt. Natürlich basierend bei den Herren auf der Frage, geht sich das aus für den Herrn Djokovic, die dann mit Nein zu beantworten war. Und wenn wir darauf eingehen wollen, könnte ich kurz meine Gründe dafür bringen und dann vielleicht, dass wir uns den Damen widmen.
Ja, also ich habe das bis zum Viertelfinale ja live und vor Ort mir angeschaut und habe mir schon beim Spiel gegen Jenson Brooksby gedacht, okay, Djokovic ist extrem tight, aber natürlich ist der Brooksby nicht gut genug, dass er gegen Djokovic gewinnen kann. Das ist völlig klar. Und dann dachte ich mir, okay, wenn der Djokovic so angespannt ist, dann verliert er gegen Zverev im Halbfinale. Hätte ich vor dem Turnier nicht gedacht, aber meinen Beobachtungen nach dann schon, auch gegen Berrettini den ersten Satz, aber auch Berrettini kann das nicht durchspielen und Zverev jetzt doch durchspielen können. Aber, und das war mein Denkfehler, Andi, ich habe mir gedacht, wenn er dann im Finale ist, dann lasst er sich's nicht mehr nehmen. Warum, aus deiner Sicht, hat er sich's noch nehmen lassen?
Ja, nehmen lassen müssen. Also ich habe vieles ähnlich aufgefasst wie du. Ich muss sagen, dann die Steigerung gegen den Zverev war also satzweise fulminant, finde ich überhaupt, wie er da wieder retourniert hat und wie steady er war von der Grundlinie. Und da war es für mich auch wieder so zu sagen, na gut, egal wie gut er spielt oder wie mäßig er spielt, aber der ist ganz schwer zu schlagen über diese Best-of-Five-Konstellation, und man sieht es, und irgendwie gelingt ihm dann halt auch, einen Zverev da rauszuboxen, der eigentlich über weite Phasen der Bessere war. Und ansonsten, für mich war es halt so, die ganze Zeit über, das ist wieder so eine Nonar-Geschichte im Nachhinein, aber es stimmt halt, ich habe mir nicht gedacht, dass er dem Druck gewachsen sein wird. Ich dachte mir aber auch nicht, dass es so lang, nämlich bis zur letzten Hürde hin, dauern würde. Und da war dann für mich halt völlig klar, natürlich muss man ihn danach fragen. Er hat da dem Patrick McEnroe einmal gesagt, er soll ihn nicht fragen. Naja, natürlich wird er gefragt. Das ist ja auch logisch. Und wenn er dann, also all das, diese Wichtigkeit selber noch toppt, indem er sagt, ja, sozusagen das Spiel seiner Karriere, und wenn das letzte Match wäre, da würde er ja jetzt alles hineinlegen, was er jemals gehabt hat für Tennis und so weiter. Also, Es ist der Druck nicht kleiner geworden. Und das Stichwort Druck, das fasziniert mich übrigens, das ist der eklatante Unterschied zwischen diesen beiden US Open, also Siegerin und Sieger, dass nämlich die Frau Raducanu null Druck empfunden hat und auch so gespielt hat, wie sie glaubhaft vermittelte. Und beim Joker war der Druck, finde ich, die ganze Zeit schon zu groß. Es ist sich lang ausgegangen, und im Finale war es dann beinhart, muss ich sagen. Auch Gratulation an den Medvedev, der wirklich gelernt hat aus den Niederlagen davor, auch aus jener im Australian Open, herausragend für mich die Aufschlagleistung, vor allem mit dem zweiten Aufschlag, also was der für Kachel serviert hat, wo der Djokovic nur wirklich hilflos von links nach rechts gegangen ist, vergeben. Für mich hat das gleich im ersten Game einmal, wo er, ich habe mir gedacht, jetzt kommt das Ausrufezeichen 40-15, zwei perfekte Punkte und gehen wir 1-0 und das marschiert wieder alles so wie erwartet. Das Gegenteil war halt dann der Fall. Ganz erschütternd für mich, 38 vermeidbare Fehler, wirklich einfache vermeidbare. Wenn man davon ausgeht, dass nur 30 Games gespielt wurden, ist das für den Djokovic ein Wahnsinn. Und auch diese völlige Hilflosigkeit teilweise von der Grundlinie. Also das ist ihm auch nichts eingefallen, geschweige denn aufgefallen. Er hat sich ein bisschen bemüht, aber von einem Aufbäumen war nicht viel da. Für mich klassisch overwhelmed von dem Anlass. Und schade für ihn, weil jetzt endlich einmal, natürlich wollte man wahrscheinlich mehrheitlich diesen geschichtsträchtigen Moment miterleben und trotzdem, was ihm da an Sympathien entgegengeflogen ist, auch im Vorfeld, das war ja früher noch nie so, ist für ihn persönlich schön. Schade irgendwo, dass es sich nicht ausgegangen ist. Auf der anderen Seite, auch da ist nur ein Mensch am Berg, finde ich. Und all credit to Daniil Medvedev. Also der hat ja, glaube ich, sogar ohne Satzverlust das Ganze gewonnen.
Einen hat er verloren gegen Botik van de Zandschulp im Viertelfinale. Oder im was? Doch, es war das Viertelfinale. Da muss man natürlich sagen, die Auslosung war dem Medvedev doch um einiges gnädiger als dem Djokovic, weil der schon, also ich habe dann die Pressekonferenz mir angeschaut vom Djokovic, wurde auch gefragt, na, die 5 Sätze gegen Zverev, hat er die noch gespürt? Und da hat er nicht gesagt, na, da war gar nichts, sondern hat er schon gesagt, possibly. Also schon möglich, dass er auch müde war. Das hat Boris Becker im Kommentar bei Eurosport ja auch angemerkt und der Dominik hat ihn dann ausgebessert, hat gesagt, nein, das wäre alles nur mental, aber es waren ein paar, wenn du die Fehler ansprichst, also wenn man sich überlegt, das war, glaube ich, der dritte Satzball von Medvedev im zweiten Satz bei 5-4 und Medvedev spielt einen unfassbar schlechten Vorhandstopp. Djokovic erläuft ihn ganz, ganz leicht und statt dass er ihn in alter Ivan Lendl-Manier einfach umnagelt am Netz vorne, legt er den mit der Rückhand ins Aus und dann führt er Medvedev halt 6-4, 6-4. Das sind Fehler, die ihm nie passieren. Also wirklich nie. Also unerhörte Fehler.
Ja. Also für mich war er, wie gesagt, er war für mich extrem überfordert. Ich finde es schade noch einmal für das Endspiel und auch für die Gesamtdramaturgie. Aber was soll man machen? Der Rod Laver wird sich freuen. Und
ja, das weiß ich nicht. Ja, glaubst du, dass der Rod Laver sich freut? Da würde ich gerne mal reinschauen bei ihm. Ob er nicht sagt, okay, jetzt habe ich 52 Jahre, habe ich das Ganze für mich gehabt, jetzt kann er weiter. Ein nächster. Weil ich glaube, Don Bartsch hat sie davor auch schon mal gehabt in einer Zeit. Man hat es wahrscheinlich schon zur Laver-Zeit nicht ernst nehmen können, so richtig, obwohl es natürlich eine herausragende Leistung ist. Aber glaubst du, ich würde gerne reinschauen in den Laver. Ich bin mir nicht sicher, ob der sich gefreut hat.
Ja, nein, wahrscheinlich eh nicht. Der ist wahrscheinlich zu sehr Söhr. Dass er da und hätte das wäre auch schön gewesen, er überreicht ihm dann das und dieser Abschluss dort, der da vorgesehen. Obwohl eigentlich das Dan Smith da auf einmal, der Turm von Pasadena, eingelaufen ist, ja für mich nicht ganz nachvollziehbar in der Konstellation, aber ist ja wurscht, das ist ja egal. Irgendwo schade, sowas Unvollendetes hat es für mich. Du, wie war denn das vor Ort? Ich meine, ich habe dich ja verehrt. Du hast ja auch diese Bandet Sandschulps und all diese nie gehörten hast du ja auch miterlebt, die da wirklich, also mehr als eine Randnotiz wert waren.
Naja, also das beste Match, das ich live gesehen habe, war eindeutig Tsitsipas gegen Alcaraz. Auch von der Stimmung her und von der Qualität her. Und ich habe den Alcaraz ja in Kitzbühel gesehen, da ist er direkt aus Umag gekommen und dann hat er in der ersten Runde gegen den Erler verloren. Was ihm nie mehr passieren wird in seinem ganzen Leben, wenn er es denn ernst nimmt. Und da hat er auch diese komische Bandage gehabt am rechten Arm, die er jetzt in New York nicht gehabt hat. Mittlerweile wissen wir, er ist verletzter Alcaraz. Also Alcaraz war extrem beeindruckend, fand ich, denn Van de Sandschulp, da hätte ich halt nicht gedacht, dass der die Geschichte gegen einen Schwarzmann gewinnt, wo Schwarzmann dann nach 0-2 Sätzen auf 2-2 Sätze zurückkommt und dann es aber trotzdem nicht nach Hause. Der hat ein bisschen ein komisches Spiel. Von dem habe ich halt früher in den Challenger ein bisschen gelesen, ganz ehrlich, vor dem Turnier hätte ich nicht gewusst, wie der ausschaut und wie er spielt, jetzt weiß ich's. Ja, und dann war natürlich aus deutschsprachiger Sicht oder aus deutscher Sicht vielmehr, dass der Goyo so weit gekommen ist gegen starke Gegner, Humbert geschlagen, Lajovic geschlagen, muss man erst einmal schaffen. Und Oscar Otte hat die Gunst der Stunde genutzt und gegen Berrettini war er nicht zwingend der Schlechtere, ganz ehrlich, bis es da eben passiert ist, dass er ein bisschen ungeschickt hingefallen ist, wie er auch selber dann gesagt hat, dass es ungeschickt ist, und der ist halt an die Pressekonferenz gekommen mit einem riesen Eisbeutel auf dem Handgelenk. Es ist wohl nichts passiert, das wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das war natürlich schon stark. Ja, es ist halt das Problem gewesen, also das heißt, es war kein Problem, aber das Berrettini gegen Otte, das Spiel war im Armstrong, und dieses Armstrong-Stadion, so schön es ist, es ist so unfassbar laut da drinnen, weil man hat den Eindruck, niemand konzentriert sich auf das Match. Und das war vielleicht bei Fernandes gegen Kerber ein bisschen anders, aber gerade bei diesem Otte gegen Berrettini hat es mich unheimlich gestört. Das war ein gutes Tennisspiel, aber die Leute sind herumgegangen und es war ein Geräuschpegel die ganze Zeit, sehr, sehr enervierend, leider. Aber ansonsten, bei den Männern, ja, das war es. Alcaraz ist in Erinnerung geblieben. Noch unterschreibe ich nicht, dass er schon bald ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird, weil bei den Männern halt das Best of Five, das ist wie eine natürliche Mauer gegen Überraschungssiege, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, das ist, glaube ich, auch nicht. Aber es war, also viele haben sich ja gefreut, weil sie den Tsitsipas sozusagen das fast schon vergönnt haben, aufgrund dieser Thematik, die wir auch schon hatten. Mir ist dazu übrigens nur eingefallen, ich habe mal dann mich hineinversetzt, also was würde ich machen, wenn der, was man ja schon weiß, immer hinausgeht, relativ lang, haben wir gedacht, ich würde mitgehen und doppelt so spät zurückkommen und ihn angrinsen einfach. Könnte mir auch keiner was, ich weiß schon, es wäre nicht im Sinne des Gesamttennis, aber ich weiß nicht, ob das was nützen würde. Der Djokovic wiederum hat ihn verteidigt, ich glaube, der Herr Zverev hat dann, ich habe gemeint, jetzt am Schluss, also ich will dazu gar nichts mehr sagen, der war vorher nicht so begeistert. Der Dominik hat gesagt, was gescheit ist, da gehört eine Regel her. Und ja.
Und ja. Ja, gut, also der Zverev hat dann auch gesagt.
Entschuldige,
ja,
bitte. Natürlich da ist mir wiederum was aufgefallen, diese vielen Diskussionen. Ich finde da in dem Fall sehr entbehrliche Muratoglu, der sich ja zu allem zu Wort meldet und sich bemüßigt gefühlt hat, den zu verteidigen, ja, auf Instagram, den Herrn Tsitsipas nämlich, was ich schon sonderbar fand, aber der hat ja dann argumentiert mit Dingen wie, naja, und das ist vielleicht auch strategisch und hin und her. Und dann hat ihm dort der Dani Valverde, Coach-Kollege, hat genau diese Regel eben wörtlich zitiert, und das wusste ich gar nicht. Also das geht, ist ein reines Toilet Break, ja. Das Wort Toilet ist völlig klar, bedeutet dasselbe wie im Deutschen. Und da steht, es darf nur und allein zu diesem Zweck benutzt werden. Das heißt aber, der müsste aufs Häusl gehen und sich dort das Gewand umziehen. Und auch das wäre illegal in Wirklichkeit. Also da könnte man ja jetzt wirklich Groteske draus drehen, die ihresgleichen suchen, finde ich. Aber irgendwie gehört es besser reglementiert. Ja, da ist nicht vom Bathroom-Break die Rede und nicht von was heißt Garderobe auf Englisch? Sondern einfach nur, es darf nur als Toilet Break verwendet werden.
Ja, und das hat mich dann im Finale ein kleines bisschen überrascht. Wurde Djokovic ja auch gefragt. Djokovic ist ja bei den French Open, nachdem er die ersten beiden Sätze gegen Tsitsipas verloren hatte, auch aufs Klo gegangen oder in die Kabine gegangen und dann zurückgekommen, und he was a changed man. Und da wurde er bei der Pressekonferenz auch gefragt, warum er es diesmal nicht gemacht hat, und hat Djokovic dann gemeint, er hat einfach gespürt, dass die Energie bei ihm nicht da ist, dass er das Match herumdreht. Und Medvedev hätte eben auch noch einmal ein kleines bisschen besser gespielt als Tsitsipas bei den French Open. Also der Großmeister selbst weiß schon auch, das zu nutzen als taktisches Mittel. Und was der Zverev dann gesagt, er hat überhaupt kein Problem mit dem Tsitsipas abseits des Platzes, aber er hat halt ein Problem damit, mit diesen elendslangen Pausen.
Ja, klar. Gut, damit haben wir das auch noch einmal besprochen. Ja.
Dann machen wir Pause und wenden uns den Frauen zu.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, also die Frauen haben zwei Teenager, 18 und 19 Jahre alt, im Finale gesehen. Fast, aber dann doch nicht ganz. Hätten auch zwei Teenager das Frauendoppel gewonnen, aber Coco Gauff, von der ich... Ja, also vielleicht kommen wir auf sie auch noch zu sprechen, aber lass uns zuerst die Siege ehren. Aber Coco Gauff hat mit ihrer Freundin Katie McNally das Doppelfinale dann verloren gegen Stan Soja und Zhang Shuai. Beide, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, haben das zweite Mal das Doppel gewonnen. Stoja ganz sicher mit Raymond, und ich glaube auch Zhang hat es davor mit jemand anderem gewonnen. Aber das Thema soll das Einzelfinale mal zunächst sein zwischen Emma Raducanu und zwischen Leyla Fernandes. Und ich habe so ein bisschen bei Leuten, die es aus von Weitem gesehen haben, Andi, vor allen Dingen hier, dann da habe ich eine gewisse Antipathie in Richtung Fernandes festgestellt. Und zwar fast durchgängig durch all meine Tennisfreunde hier, die haben gesagt, wie die sich aufführt, ist er furchtbar, ist die unsympathisch. Wie ist sie bei dir angekommen, die Leyla?
Also gar nicht, muss ich sagen. Sie ist ein anderer Typ als die Emma, die heute halt also fast britisch vornehmen, da also in dieser Hinsicht überhaupt nichts zu kritisieren gibt. Sie ist emotionaler. Ich finde auch, die hat sich immer den Regeln entsprechend verhalten. Also ich habe da jetzt nichts Unfaires gesehen. Ja, natürlich, dieses Exaltierte. Wer mal schwer am Sack ging, entschuldige,
ja, ist dieser Pete Douglas.
Douglas, also der ist ja wirklich furchtbar gewesen in dem Zusammenhang, weil der hat dieses Image noch geschürt, finde ich. Gut, dass sie aufspringt und natürlich aus der eigenen Box diese Euphorie bezieht, ist schön. In Wirklichkeit finde ich halt, das war ein Potzenmaßen auch dabei, bei jedem dieser Spiele. Vor allem, also Hut ab, die großen Namen hat sie geschlagen, ja, aber wie sie es geschlagen hat, das hätte wirklich auch da und dort schon bei der Svitolina durchaus in die andere Richtung gehen können.
Ja, bei Osaka können. Schon. Osaka hat aufs Match serviert.
Genau, fast müssen, möchte ich sagen, dass es dann, es wird dann immer so diese mentale Stärke auch, ich finde, überinterpretiert. Die weiß teilweise selber nicht, wie er da geschieht. Und die anderen, die sich ja klarerweise zu Recht sich als Favoritinnen fühlen, haben da auch plötzlich mehr Druck bekommen. Siehe auch dann Sabalenka, das war ja auch schwer zu verlieren aus ihrer Sicht, aber sie hat es geschafft, wenn ich jetzt ganz unfair bin, bei allem spektakulären Element, das natürlich die Fernandes als Linkshänderin da bringt. Und phasenweise hat es mich schon erinnert an gewisse Rafa-Spielzüge. Also es mag jetzt übertrieben klingen, aber diese extreme Vorhand groß und dann die Rückhand groß, richtigen Schuss. Also da waren schon Elemente dabei. Und für beide gilt auch für die Emma dieses Augen zu und durch. Also fantastisch, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ohne nachzudenken, worum es da eigentlich geht. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde da nicht, also mir ist die in keiner Weise unsympathisch. Sie ist vielleicht eine Spur exaltierter als die Raducanu. Ja, aber das ist ja nichts Böses. Ne?
Ja, also ich muss mir ist dieses, das hat mich ja beim Horstelskopf auch immer aufgeregt, dass das Horstel sich beim zweiten Punkt schon mit Come On gepusht hat. Und zwar bei 0-0, 30-0 hat er das erste Mal sich schon selber die Faust gegeben. Und kommt Zeit, kommt Rat und kommt Faust vor allen Dingen. Und das hat mich halt bei der Fernandes dann im Laufe des weiteren Turnieres auch ein bisschen gestört, dass sehr, sehr früh schon wirklich riesige Emotionen gekommen sind. Aber okay, das mag der Jugend geschuldet sein. Ich habe ja die Fernandes, ich erzähle es einfach nochmal, gesehen, als sie die Juniorinnen 2019 in Paris gewonnen hat. Und ich habe davor nur die Ergebnisse gesehen und die hat alle Matches 2-0, 1-1, 1-2, maximal mal drei Spiele abgegeben. Und ich habe mir gedacht, die musste ja alle vom Platz schießen. Aber eben überhaupt nicht. Die hat damals genauso gespielt wie jetzt bei den US Open, ganz nah an der Linie, unheimlich schnell, selbstverständlich, und hat die Bälle schlau verteilt. Und das hat gereicht, dass sie da ohne auch nur den Hauch eines Problems die French Open bei den Junioren gewonnen hat, 2019. Und wir haben ein Bracket gemacht dort, die versammelten Journalisten und ein paar, die eigentlich dort gewesen wären, aber jetzt aus bestimmten Gründen nicht hinkommen konnten. Und natürlich hatte dieses Finale niemand, nicht mal im Ansatz. Aber ich hatte Fernandes zum Beispiel schon in der ersten Runde ausscheiden gegen Anna Konjuch. Weil ich mir gedacht habe, die Konjuch, die hat einen Batzenaufschlag. Und die, auch wenn sie gegen die großartige Julia Grabherr nur knapp gewonnen hat, vielleicht deshalb, weil Julia Grabherr großartig ist in der Quali, aber da habe ich mir gedacht, das überlebte Fernandes schon nicht, jetzt sportlich gesehen. Gegen Kerber hätte sie genauso verlieren müssen, unfassbar, dass Kerber, und da hat er nicht Fernandes gewonnen, das Spiel hat genauso Kerber verloren. Und Sabalenka, um meinen Sohn zu zitieren, der hat mir nur geschrieben, es ist unfassbar, dass jemand so dumm Tennis spielen kann und Nummer 2 der Welt ist. Also das ist wirklich unglaublich, eigentlich.
Da hat er recht, ja. Da hat er recht, ja. Naja, und aber es weißt du, da hat mir eines der wenigen Male, wo ich baff angesichts dieser Analyse von der Frau Rittner, die sonst sehr viel sagt, was man, finde ich, eh sieht und weiß, aber da hat das hat sie schön aufgearbeitet, und zwar wie früh, also wie nah sie an der Grundlinie spielt im Vergleich zu den meisten Gegnerinnen, die Fernandes nämlich, und wie sie die Bälle fast alle im Steigen genommen hat. Ja, das ist ja mit der Technik auch gar nicht so einfach. Ne? Aber du siehst das dann auch, die Angie macht das ja auch, wenn so ein Kachel macht auf der Rückhand und mehr oder weniger blockt, wie schnell diese Bälle wieder zurückkommen. Ne? Also von daher ist es schon, das Wegnehmen von der Zeit, das hat irgendwie also dann auch, finde ich ein bisschen kaschiert, dieses vielleicht, ist ja gemein, wenn man sagt, Manko an Tempo halt gegenüber der Raducanu, aber ja, die spielt halt dafür ein bisschen höher und mit mehr Flugbahn.
Ja, und ich habe in Wimbledon mir gedacht, okay, da ist jetzt dieses, und damals hat sie mir leid getan, ja, die Raducanu, wo sie da 3 Runden gewinnt und dann gegen Tomljanovic ja einfach nicht mehr kann, weil sie fertig ist. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist der nächste Problemfall, wo jemand so viel Druck dann hat. Und wenn du sagst, sie hat diesmal drucklos spielen können, dann sind wir froh, dass das Ganze nicht in Wimbledon passiert ist, weil ich glaube nicht, dass der gleiche Run in Wimbledon bis ins Finale so schmerzfrei von sich gegangen ist. Aber ich könnte jetzt nicht mit dem Finger auf irgendwas zeigen, wo ich sage, okay, die Raducanu hat deshalb gewonnen, weil sie so eine unglaubliche Vorhand hat. Was mir gefallen hat, ist, dass sie sehr oft, und das ist bei den Frauen ja eher selten, sehr oft einen recht flachen Rückhand-Longline gespielt hat. Also bei den Männern ist es auch eher selten, weil es ja ein riskanter Schlag ist. Das ist mir aufgefallen, aber könntest du jetzt zwingend sagen, warum Emma Raducanu aus spielerischer Sicht die US-Open-Siegerin geworden ist?
Naja, weil sie auch eine dankbare Auslosung hatte. Das darf man nicht vergessen im Vergleich. Ja. Im Vergleich zur Gegnerin. Sie hatte natürlich mehr Spiele aus der Quali heraus. Sie hat die allesamt, bis auf die Runde 2 der Quali, glaube ich, das war nur am knappsten mit 6-3, 7-5 gegen irgendeine, die ich auch noch nie gehört habe. Aber wurscht, allesamt souverän gewonnen. Und am Ende des Tages ist trotzdem keine Top-10-Spielerin dabei gewesen und eine glückliche Konstellation, sagen wir mal so. Aber was mir mehr gefallen hat, ist diese unheimlich reife Persönlichkeit, dass wenn man auch zugehört hat, was die gesagt hat, ja, wie sie ja teilweise fast manipuliert wurde von Spielerinnen, die natürlich schon mehr als dreimal so alte Ex-Spielerinnen, die da heute halt die Interviews führen beim Schreiber über René Stubbs und so weiter, die alle das für so unglaublich hielten, wie man keinen Druck haben kann. Und sie hat gesagt, na, warum? Und na ja, die Expectations, sagst du, welche Expectations? Ich bin Qualifikantin. Es macht mir einen Riesenspaß. Ich habe auch diese Freiheit der Jugend und ich hau drauf und es geht alles. Also, was wollt's von mir so quasi? Redet's mir nichts ein. Also, das hat mir sehr imponiert. Und das durchzuziehen trotzdem, ja, angesichts dann auch dieses Endspiels, muss ich sagen, Hut ab. Es war natürlich auch bei ihr schon ein bisschen mehr Befangenheit als bis dahin, finde ich. Bei der Leila war es noch ärger und ja, trotzdem verdient gewonnen. Ne? Das ist ein Wahnsinn wird sein, was daraus wird, obwohl ich mir darüber jetzt noch gar nicht den Kopf zerbrechen mag. Aber wenn so ein unschuldiges Mädchen, wo das Fairy Tale schlechthin da also erfüllt und sowas macht, was es eigentlich nicht gibt, wird dann ihr Leben lang noch nah dran gemessen werden und schon sehr bald. Und da fallen wir dann schon so, mein Schicksal ist übertrieben, aber schau dir die Swiatek an, ja, oder schau dir an, ich meine, ja, natürlich, das wird so nicht weitergehen können, aber noch einmal, mir hat das irrsinnig imponiert, diese ganze Unglaublichkeit und das einfach so durchzuziehen, und wenn das stimmt, was ich gar nicht gewusst habe, dass sie ja noch kein Tour-Level-Match gewonnen hat, muss mit Ausnahme Wimbledon sein, aber bis dahin wahrscheinlich, dann ist das also sowas von unglaublich, das kann es eigentlich gar nicht geben. Noch immer nicht. Und sie selber hat es ja auch so, sie hat ja auch gesagt, also das ist alles schön und super und enjoying the moment, aber eigentlich gibt es das nicht.
Ja, aber das Schöne für sie ist ja gewissermaßen, dass die Saison der Frauen oder generell irgendwie für so ein junges Mädchen oder auch für einen jungen Mann, wenn es denn sowas gäbe, sind vielleicht die US Open das Beste, weil danach nichts kommt. Wenn man die French Open gewinnt, dann hat man 3 Wochen später Wimbledon. Wenn man Wimbledon gewonnen hat, dann ist der Druck vielleicht, dann fährt man nach New York und da kommt der Wimbledon-Sieger oder die Wimbledon-Siegerin. Und bei den Frauen gerade, die bis jetzt ja, Stand jetzt überhaupt nicht wissen, ob sie ein Saisonfinale haben und wenn ja, wo. weil in China werden sie es nicht spielen. Das kann ich mir unter, also zu 93% nicht vorstellen, dass in China in Shenzhen gespielt werden kann und soll und wird. Und deshalb hat es jetzt vielleicht eine Ruhe, so wie es die Swiatek letztes Jahr eigentlich auch gehabt hat. Nach dem French Open hat es ja nicht mehr gespielt, bis Australien, was ja die nächste Baustelle ist. Also wir sind mal gespannt, ob Australien und wenn ja, unter welchen Umständen stattfindet, ob die Geimpften so rein dürfen und die Ungeimpften in eine zweiwöchige Quarantäne müssen, ob dann alle kommen. Also es sind ganz viele Fragezeichen. Also ich finde das jetzt für Sie, eigentlich natürlich ist es sportlich optimal gelaufen, aber vielleicht, wenn Sie sich was hat aussuchen dürfen, dann war das vielleicht sogar die optimale Konstellation, weil in den kommenden Wochen bei den Frauen extrem wenig los ist.
Ja, das sage ich auch und auch, wie du schon anklingen hast lassen, ich glaube auch hätte sie diese Atemnot nicht gehabt, da in Wimbledon gegen die Tomljanovic, wo sie aufgeben hat müssen, aber ich glaube, in England wäre das nicht, also so ein Lauf nicht zustande gekommen. Da hat halt alles passt, sehen wir es einmal so, und das war sehr schön. Und das Geile ist am Tennis, dass sowas eben doch möglich ist. Ja, das ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer das gewettet hätte. Ja. Und ja, unglaublich eigentlich, wie der Heinz Brühler treffend formuliert hätte.
Ja, unnachahmlich, Heinz Brühler, selbstverständlich. Was hätte er gesagt zur Kollision von Max Verstappen mit Lewis Hamilton? Das schauen wir uns dann in der Big Show.
Ja. Das wollte ich auch gerade noch ins Treffen führen. Das war doch auch nicht unspektakulär.
Ja, ja, und das Spektakulärste, ich habe das im Daily am Montag schon gesagt, war für mich die Reaktion von Ralf Schumacher als Experte bei Sky, der diese Aktion gefeiert hat. Da habe ich wirklich schmunzeln müssen, weil Schumacher gesagt hat, überragend gemacht von Max. Hat eh gewusst, er kann das Rennen nicht gewinnen und so verlässt er Monza halt als WM-Führender. Und das ist auf den Punkt gebracht, ja.
Das war auch die Analyse des sehr beliebten Dr. Helmut Marko bemerkenswert, der sich also gewunden hat, bis er dann die entscheidenden Worte gesagt hat, und zwar Racing Accident, mit den Achseln gezuckt und das war's.
Ja, genau. So haben sie ja die Mercedes-Leute in Silverstone auch gemacht und so ist es. Kurze Pause und dann der oder die oder alle Mitarbeiter der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, der oder die Mitarbeiterin der Woche, es ist natürlich, ich verfolge ja mit einer gewissen Spannung dieses Rennen zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev, die fast auf dem gleichen Level war. Ich glaube, Medvedev hat 4000er gewonnen und die ATP Finals. Es wäre 5000er und die ATP Finals. Und jetzt hat Daniil Medvedev mit seinem ersten, Medvedev, wie es er richtigerweise heißt, mit seinem ersten Grand Slam Sieg wieder vorgelegt. Und ja, also wenn Zverev sagt, er fühlt sich ganz nah an einem Grand Slam Sieg, dann glaube ich das auch. Es ist unvermeidlich, dass Zverev im nächsten Jahr irgendein Grand Slam Turnier gewinnt. If I was a betting man, würde ich sagen, er wird Wimbledon gewinnen. Da hat er das Spiel auch dafür. Aber Andi, ich lasse dir den Vortritt, weil möglicherweise überschneiden sich unsere Mitarbeiter der Woche. Ich sage nur, meiner ist nicht Daniil Medvedev. Also wenn du den nehmen möchtest, gerne. Sonst, it's all yours.
Ja, das ist lieb, danke. Also ich habe zwei wunderbare Kandidaten.
Bitte.
Ja. Der eine ist ein Ex, unter Anführungszeichen Kollege, der also den Rainer Pariasek in seinen Englischkenntnissen ausgehebelt hat wie kein Zweiter. Und zwar gab es ja die Übertragung auf ORF Sport Plus des fantastischen Tullen Challengers. Und irgendwie ist mir passiert, dass ich hängen blieb. Und der Herr Hofbauer, wer ihn nicht kennt, hat ein Glück gehabt, gibt dort also zum Besten dem Herrn Gaston gegenüber, dem er offenbar schmeicheln wollte, im besten Englisch: You have been in the eighth final of Roland Garros. Und das muss ich sagen, ich kann dazu nichts aussagen. Ich weiß nicht, gibt es das Gegenteil eines Mitarbeiters der Woche? Der Pariasek wird zu Tode betrübt sein, weil ich glaube, das schlägt ihn doch noch um Längen. Aber als ich das gehört habe, muss ich sagen, es fiel mir schwer, mich zu verneigen. Also das war das eine nicht ganz ernst gemeinte. Das andere ist die Legende Jürgen Meltzer, die es also auch versteht wie kein Zweiter, mit drei Hintern auf einer Hochzeit zu tanzen oder umgekehrt, der ja bei dir im Doppelbewerb am Start war, dann noch im Doppel mit seinem Bruder beim Challenger in Tulln, mhm, ja, eigentlich.
Und dann noch Staatsmeisterschaft gespielt hat.
Natürlich auch noch, wie du richtig sagst, hat den Staatsmeistertitel mit Irdning mit an Land gezogen hat. Also da muss ich sagen, das ist auch ganz, ganz erstaunlich. Aber auch das ist nicht wirklich mein Mitarbeiter der Woche. Ich wundere mich nur, was alles geht mit ein bisschen Einsatz. Und ja, also in Wirklichkeit kann ich nur den Herrn Medvedev nehmen. Ich hätte auch die Emma Raducanu nehmen können, aber der Medvedev, finde ich, hat sich das auch verdient.
Naja, verdient haben sich es alle. Ich nehme den doppelten Doppelsieger, Joe Salisbury, oder Salisbury, wie auch immer man ausspricht, hat das.
Ja, den habe ich mir auch überlegt gehabt, siehst du?
Ja, hat eine gute Wahl. Hat das Männerdoppel mit Rajiv Ram gewonnen und das gemischte Doppel mit Desiree Krawczyk. Was ich nicht wusste, was ich nachgeschaut habe, Krawczyk hat auch die French Open und auch Wimbledon gewonnen. Und zwar hat sie die French Open gewonnen mit Salisbury und Wimbledon hat sie gewonnen mit, jetzt habe ich es vergessen, ich weiß nur, dass Salisbury hat da mit Harriet Dart gespielt. Die haben sich wahrscheinlich für Wimbledon für Olympia vorbereitet. Aber mein Mitarbeiter der Woche, also auch die Krawczyk jetzt werden können, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, bei den Rollstuhlfahrern hat es 2 Golden Slams gegeben. Dylan Alcott, glaube ich, und Dide de Groot. Also das ist natürlich auch eine massiv gute Leistung, aber das hat uns ja, glaube ich, auch einmal Nico Langmann erzählt, oder wer sich ein kleines bisschen, und da möchte ich jetzt überhaupt nicht so tun, als ob ich mich da massiv auskennen würde, aber das ist halt bei den Rollstuhlfahrern eine geschlossene Gesellschaft von vielleicht 8 sehr, 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 sehr guten, dann gibt es ein großes Loch und dann kommt die Nummer 9 der Welt, vor allen Dingen bei den Männern ist es so, und unter diesen 8 sehr, 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 sehr guten gibt es dann eben halt einen auch herausragenden, wobei ich den Unterschied zwischen Wheelchair und Quad, das ist mir ein Rätsel, weil es gab nämlich 2, also de Groot war Wheelchair und Alcott war, ich hoffe, er heißt Alcott und ich habe den Namen nicht versaubeutelt, der war Quad, aber ist wurscht, er hat sich dann ein Bierchen hineingegossen in seinen Pokal und hat den beim Finale in sich hineingeschüttet, also das war dann sehr unterhaltsam.
Also wer ist jetzt dein Mitarbeiter, jetzt habe ich nicht aufgepasst.
Joe Salisbury.
Ah ja, genau. Na wunderbar, danke. Und was macht den so stark, damit ich es auch...
Ja, es macht ihn so stark, dass er so unscheinbar ist, dass er überhaupt nicht auffällt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht, weil Rajiv Ram schaut aus wie mein lieber Freund Sal hier. Wenn es um Doppel geht, habe ich immer ein Herz für die 2 Franzosen, Herbert und Mahut. Ich weiß auch nicht warum, weil ich den Herbert so gern mag. Ich habe mit dem vor 2 Jahren bei den ATP-Finals einfach ein nettes Gespräch geführt, ein wirklich nettes Gespräch geführt, war eine ganz große Freude.
Deutsch, oder? Der ist ja aus
England. Ja, genau. Ja, Französisch wäre es sehr kurz gewesen, dieses Gespräch. Vielleicht auch nett, aber extrem kurz. Und beim Salisbury weiß ich nicht, aber ich habe einfach jetzt Kraft seiner Erfolge, habe ich ihn zum Mitarbeiter der Woche gewählt. Was soll ich dir sagen?
Wunderbar. Sagen wir nichts, es ist genug gesagt worden. Schön war es, ich danke.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.